Wir setzen unsere Predigtreihe fort, heute mit Römer 8, die Verse 26 bis 27. Und ich lese zum Zusammenhang nochmal von Vers 24, den wir letztes Mal ausgelegt hatten. Da sagt Paulus, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Und dann beginnt der Predigttext von heute. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen, der aber die Herzen erforscht. Der weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Wollen noch einmal beten. Herr, darum bitten wir dich, dass du uns jetzt dieses Wort aufschließt und dass du uns hilfst zu verstehen, was du uns ganz persönlich damit sagen willst. Amen. Liebe Gemeinde, im August diesen Jahres ist in Indonesien ein Flugzeug, eine Propellermaschine abgestürzt. Das Unglück ereignete sich in der entlegenen östlichen Provinz Papua. Ein Großteil dieser riesigen Provinz besteht aus dichtem Dschungel. Alle 54 Menschen an Bord kamen dabei ums Leben. Die Landschaft im Absturzgebiet ist sehr bergig. Außerdem könnte nach Angaben der Behörden schlechtes Wetter eine Rolle gespielt haben. Schlechte Sicht also. Was war passiert? Eine halbe Stunde nach dem Start hatte sich das Drama angebahnt. Da brach nämlich der Kontakt zur Flugsicherung ab. Die Funkverbindung war unterbrochen und nur 10 Minuten später endete der Flug in der Katastrophe. Nachdem der Kontakt abgebrochen war, gab es keine Chance mehr auf Rettung. Je schlechter die Sicht, umso wichtiger ist, dass die Kommunikation funktioniert und die Funkverbindung steht. Und das gilt auch im Leben mit Gott. In gewisser Hinsicht ist Christsein ja auch wie ein Flug durch den Nebel. Nicht nur, aber auch. Das hatten wir ja letzten Sonntag gesehen. Das ist die Normalsituation der Christen, die hier in den Versen 24 und 25 beschrieben wurde. Auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. An anderer Stelle hat Paulus mal gesagt, in 2. Korinther 5, Vers 7, wir leben im Glauben und noch nicht im Schauen. Wir haben schon was in der Hand, Gottes Wort, seine Treue, seine Verheißung, aber wir leben im Glauben und noch nicht im Schauen. Das ist der Normalfall des Christen, so hat Gott es vorgesehen für uns. Und die Schwärmer haben immer wieder versucht, diese Wahrheit zu verdrängen. Sie haben versucht, möglichst viel erfahrbar, greifbar, sichtbar in die Hände zu bekommen. Aber das ist nicht Gottes Weg. Und Paulus beklagt sich nicht. Dieses 8. Kapitel des Römerbriefs, ich denke, das hat jeder, der unsere Auslegung mitverfolgt, gemerkt, ist ja eigentlich geprägt von strahlender Hoffnung. Das ist ja ein ganz strahlendes, dankbares, vorwärtsdrängendes Kapitel. Und deswegen standen ja schon die letzten beiden Predigten unter dieser Überschrift, der Glanz unserer Hoffnung, der Glanz, nicht der Trübsinn unserer Zeit, sondern der Glanz unserer Hoffnung. Schon jetzt kennen wir Freude und Geborgenheit, ja. Und dennoch haben wir als Christen noch mit einer starken Spannung zu kämpfen. Wir leben in dieser Situation des Schon und noch nicht. Schon sind wir Gottes Kinder, schon dürfen wir unseres Erbes gewiss sein, schon haben wir den Trost seiner Verheißung, schon dürfen wir uns seiner Nähe und seines Schutzes jeden Tag freuen und trotzdem sind wir noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht vollkommen, wir haben noch Sünde, wir sind noch sterblich, wir haben noch mit Situationen zu kämpfen, die wir nicht überblicken. Wir fliegen über bergiges Terrain und durch dichten Nebel. Und umso wichtiger wäre es nun, wenn wir schon nicht sehen, dass doch die Funkverbindung zu unserem Herrn ungestört ist, dass unser Gebetsleben intakt ist. Aber gerade an dem Punkt, also gerade an diesem Punkt, der in unserer Schon- und Noch-Nicht-Situation besonders nötig wäre, da erleben wir in der Regel unter anderem ein besonderes Problem. Ein Problem, das wahrscheinlich jeder von uns hier kennt. Und diesem Problem widmet Paulus nun in den nächsten beiden Versen 26 und 27 seine ganze Aufmerksamkeit. Und es gehört auch zum Glanz unserer Hoffnung, dass der Herr auch für dieses Problem eine geniale und, wie ich finde, überraschende Lösung bereithält. Heute also der Glanz unserer Hoffnung, Teil 3. Da ist erstens die Not. Also, wenn Sie mitschreiben, erstens die Not. Vers 26. Paulus spricht ganz klar und offen von unseren Schwachheiten. Und damit meint er die Christen. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. So beginnt Vers 26. Und er meint hier uns Christen. Und Schwachheiten, das meint nicht unbedingt Sünde, sondern aufgrund unseres Menschseins als Sünder sind wir angreifbar. Wir sind fehlbar. Uns fehlt in bestimmten Situationen der Überblick. Das meint hier Schwachheiten. Schon in Vers 23 hatten wir von einer solchen Schwachheit gelesen, nämlich, dass die Erlösung unseres Leibes noch aussteht. Dass wir noch sterblich sind, noch mit Krankheit zu kämpfen haben, das gehört auch zu unseren Schwachheiten. Aber hier in Vers 26 spricht Paulus von einer anderen Schwäche. Von einer anderen Schwäche, die sich im Kernbereich unseres Glaubenslebens auswirkt. Und die lautet, wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Das ist unsere Schwäche, eine unserer Schwächen, um die es jetzt geht. Wörtlich steht da, wir wissen nicht, wie es nötig ist, wie es vor Gott richtig ist in vielen Situationen, weil wir in bestimmten Situationen nicht genau wissen, was Gottes Wille jetzt ist. Das ist unser Problem. In bestimmten Situationen wissen wir einfach nicht genau, was Gottes Wille ist. Also wofür wir in dieser oder jener Drucksituation konkret beten sollen. Darum geht's. Jeder kennt das. Und das hängt eben mit unserem heilsgeschichtlichen Standort zusammen. Wir haben noch nicht den totalen Überblick. Wir leben noch im Glauben und noch nicht im Schauen. Damit es kein Missverständnis gibt, an vielen Punkten wissen wir schon jetzt sehr klar, wofür wir beten sollen. Der Herr Jesus hat uns ja das Beten gelehrt, im Vaterunser zum Beispiel. Da wissen wir sehr klar, wie wir beten können, was wir beten sollen. Und im Johannesevangelium Kapitel 15 hat der Herr Jesus das auch deutlich gemacht in Vers 7. Wir wissen sehr wohl, was wir beten sollen. Da sagt er, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, Johannes 15, Vers 7, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Das heißt, vom Wollen, vom Wort Gottes. Umso mehr werden unsere Bitten und unsere Ziele vom Gottes Wort geprägt sein und umso mehr werden wir in seinem Sinne beten und umso mehr wird Gott uns erhören. Ganz klar. Wir können schon lernen und wissen, wofür wir beten sollen. Wir sind nicht ahnungslos. Aber es gibt immer wieder auch praktische Punkte, für die wir in der Bibel direkt keine Antwort finden, was denn nun Gottes Wille in diesem Falle sei. In dieser Lebenssituation. Und das ist ein echtes Problem. Paulus zum Beispiel hat dieses Problem am eigenen Leib erfahren. Denken Sie an diese Situation, die er in 2. Korinther 12, Vers 7 schildert, ab Vers 7, 2. Korinther 12, ab Vers 7, wo er da seine Situation beschreibt, wo er mit einer bestimmten Krankheit kämpft, von der wir nicht mal genau wissen, welche das ist. Ganz kurze Frage, gibt es Probleme mit dem Mikro? Ja, die Batterie, geht es jetzt? Nee, die Batterie ist wahrscheinlich nicht in Ordnung, dann machen wir es damit. Okay, also, Paulus hat mit dieser Not zu kämpfen gehabt, vielen Dank. Paulus hat mit dieser Not zu kämpfen gehabt, als es um diese Krankheit ging, von der wir nicht mal eben wissen, was war dieser Pfahl im Fleisch? Was ein Augenleiden? Was eine Art von Epilepsie? Was war es? Und da hat Paulus auch nicht gewusst, wie wir beten sollen. Und dann schreibt er hier in 2. Korinther 12, ab Vers 7, und von, damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans. Das ist ein Bild, das Paulus hier an der Stelle benutzt, das als Bild, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir meiner Gnade genügen. Also Paulus hat dreimal gebetet und Gott hat gesagt, nein, so ist es nicht gedacht. Es ist richtig und besser für dich, wenn das mit diesem Pfahl im Fleisch bleibt. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Und sogar von Mose, der genauso wie Paulus dem Herrn sehr nahe war, besonders nahe war, gibt es eine solche Situation. Die finden Sie in 5. Mose 3, Vers 23. 5. Mose 3, Vers 23. Da geht es um diesen Wunsch des Mose, doch ins gelobte Land zu kommen. Und Mose sagt, 5. Mose 3, 23, und ich flehte zum Herrn zu jener Zeit und sprach, ach Herr, Herr, du hast angefangen, deinem Knecht deine Majestät und deine starke Hand zu zeigen, denn wo ist ein Gott im Himmel und auf Erden, der es deinen Werken und deiner Macht gleichtun könnte? Lass mich doch hinüberziehen und das gute Land jenseits des Jordan sehen, dieses gute Bergland und den Libanon. Aber der war zornig über mich um euretwillen und er erhörte mich nicht, sondern der Herr sprach zu mir, lass es genug sein, sage mir kein Wort mehr in dieser Sache. Mose, wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Beispiel Mose, Beispiel Paulus. Und es gäbe noch viele weitere Beispiele hier zu nennen. Es war keine Sünde, so zu beten, aber es zeigt einen Mangel an Einsicht bei Mose und bei Paulus. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir die Folgen unserer Wünsche, zu diesem Mangel an Einsicht, dass wir die Folgen unserer Wünsche oftmals nicht überblicken. Es gibt dafür ein bekanntes Beispiel, wie gesagt, nur aus der griechischen Mythologie. Einige von Ihnen kennen das wahrscheinlich. Die Göttin Aurora verliebte sich unsterblich in einen jungen Mann namens Titonus. Und als Zeus, der König der Götter, ihr einen Wunsch freigab, bat Aurora um Folgendes. Zeus möge doch verfügen, dass Titonus ewig lebt. Ewig lebt, dieser junge Mann. Gut, Zeus gewährte ihr die Bitte gern und wörtlich und verlieh dem Titonus Unsterblichkeit. Leider hatte Aurora vergessen, auch darum zu bitten, dass Titonus ewig jung bleiben möge. Und so wurde er alt und schrumpelig und war am Ende nur noch eine Last für Aurora. Das könnte passieren, wenn unsere Bitten immer wörtlich erhört werden. Der wahre Gott schützt seine Kinder deshalb auch vor ihren zu kurz geratenen Bitten, anders als Zeus. Und er lässt uns eben nicht ins offene Messer laufen. Und oftmals sind unsere zu kurz geratenen Bitten ja gar nicht das Ergebnis von Sturheit, sondern einfach von Begrenztheit. Unsere Schwachheiten, wie Paulus sagt. Einfach, wir sind einfach begrenzt. Das hat Gott durch Jesaja uns nochmal in Erinnerung gerufen, in Jesaja 55, Vers 8. Da sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das ist oft ein Problem für uns, das ist eine Not und das ist in der Nachfolge normal, dass wir durch solche Situationen gehen und dann lauert in solchen Situationen immer eine doppelte Gefahr. Und auf die möchte ich und muss ich hier hinweisen. Entweder wir versuchen Gott unseren Willen aufzudrängen und mit Macht durchzusetzen, als müssten wir nur stur genug sein und dann würde Gott uns schon irgendwann nachgeben, wenn wir nur lange genug für die Sache beten und nur genug Druck machen vor Gott. Oder wir beten gar nicht mehr oder nicht intensiv oder wir resignieren und finden uns mit dem Status quo, also mit dem Zustand, der mal so ist, ab. Beides Gefahren, ja. Für das Erste sind bestimmte Lehren in der charismatischen Bewegung ein Beispiel. Da wird bei manchen vertreten, als könnten wir Gott quasi befehlen, wenn nur unser Glaube stark genug wäre. Das ist diese sogenannte Wort des Glaubens-Lehre. Und einer ihrer Vertreter, Kenneth Copeland, hat es folgendermaßen ausgedrückt. Er sagt, als Gläubiger haben Sie das Recht, im Namen Jesu Befehle zu erteilen, sagt Kenneth Copeland. Und er fügt hinzu, jedes Mal, wenn Sie auf dem Wort bestehen, befehligen Sie Gott zumindest in gewissem Maß. Das ist unerhört. Und Fred Price drängt seine Nachfolger, nicht zu zaghaft zu sein mit dem, was sie von Gott fordern. Wenn sie sagen müssen, wenn es dein Wille ist oder dein Wille geschehe, wenn sie das sagen müssen, dann halten sie Gott zum Narren, denn er hat doch gesagt, dass wir bitten sollen. Wenn Gott mir geben wird, was ich ohnehin haben soll, dann wäre es ja egal, worum ich bitte. Also drängen, Druck machen. Ihr habt die Macht, Gott zu befehligen, sagt Kenneth Copeland. Das ist natürlich Sünde, dass wir versuchen, Gott in den Griff zu bekommen. Und viele Menschen hat das in Zweifel gestürzt, weil sie eben gemerkt haben, es funktioniert in der Regel nicht. Oder es kann passieren, dass wir dann bei dieser Druckmacherei unseren Willen bekommen und gerade darin Gottes Gericht dann erfahren. Also im Psalm 106 gibt es diese interessante Situation, wo es heißt, Vers 14, Psalm 106, Vers 14, und sie wurden lüstern in der Wüste, das Volk Israel, und versuchten Gott in der Einöde. Er aber gab ihnen, was sie erbaten, und sandte ihnen genug, bis ihnen davor ekelte, von dieser Speise. Ja, da haben sie so lange gedrängelt, und dann hat Gott ihnen quasi als Gericht ihren Willen gelassen, und es hat ihnen geekelt davor. Also das ist die eine Gefahr, wenn wir es nicht überblicken, dass wir versuchen, Gott zu drängen und Druck zu machen. Und die andere Gefahr ist die, dass wir mit wenig Überzeugung, mit wenig Hingabe beten, weil wir ja eben sowieso nicht genau wissen, wofür konkret. Das ist unsere Not. Und es gibt viele solcher Situationen und Fragen, sowohl für den Einzelnen als auch für ganze Gemeinden, wo wir es einfach nicht wissen. So genau. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Und ich denke, da denken in unserer Gemeinde viele momentan an unsere Raumsituation, dass wir eben im kommenden Jahr unseren 10-jährigen Mietvertrag auslaufen sehen und bis März entscheiden müssen, wie wir denn nun weiter vorgehen wollen. Und wir merken eben, dass hier im Haus, ich habe das schon mal gesagt, die Situation zunehmend schwieriger wird, leerstehende Räume an andere vermietet werden, die Kulanz hier der verantwortlichen Verwaltung auch nicht größer wird, dass wir hier über uns einen Hindu-Tempel haben in diesem Haus inzwischen, dass wir während der Woche unsere Schriftentische dort draußen nicht mehr aufstellen können und vieles mehr. Und dass sich das jetzt alles so zusammenballt, könnte eben ein Hinweis darauf sein, dass der Herr uns möglicherweise an einen anderen Ort bringen will. Andererseits haben wir gesehen, unsere Finanzen sind so, dass wir momentan da nicht so sehr viel Spielraum, Handlungsspielraum haben. Also viele Argumente sprechen dafür, etwas Neues zu suchen, weil wir in die Zukunft gehen wollen, weil die Gemeinde vorangehen und weiter auch wachsen will und für Menschen da sein will. Andererseits ist das momentan bei der Finanzierung nur schwer vorstellbar. Ja, und damit ist Gottes Wille nicht klar. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Wir wissen ja auch noch nicht, was der Herr uns bis zum Frühjahr alles besorgen wird. Wissen wir ja auch nicht. Der Wille für morgen wird uns nicht im Kassenstand von heute offenbart. Gottes Wille für morgen wird uns nicht im Kassenstand von heute offenbart. Wofür sollen wir jetzt konkret beten? Sogar unser Herr hat eine Situation erlebt, die er in seiner irdischen Gestalt, als er ja als Gottes Sohn und Mensch zugleich auf dieser Erde war und sich bestimmten freiwilligen Beschränkungen ja unterworfen hat, obwohl er immer Gott geblieben ist, obwohl er die Menschen durchschauen konnte, obwohl er Wunder tun konnte, obwohl er ohne Sünde blieb, aber er hat sich bestimmten freiwilligen Beschränkungen unterworfen. Da hat unser Herr eine ähnliche Situation erlebt im Garten Gethsemane, wo er gesagt hat, Herr, wenn's möglich ist, lass diesen Kelch der Kreuzigung an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Eine ähnliche Situation, bei aller Vorsicht. Und so ist ja auch oft unser Gebet, dass wir sagen, Herr, wenn es dein Wille ist. Aber das ist oft nicht leicht, mit dieser Ungewissheit zu leben. Das ist die Not. Und nun gerade für diese Not hat Gott uns einen sehr speziellen Helfer zur Seite gestellt. In der Person des Heiligen Geistes. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, der Helfer. Der Helfer. Erstens die Not, zweitens der Helfer. Und wir werden auch hier sehen, wie es in dem alten Lied heißt, größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Also das stimmt schon, darauf können wir uns verlassen. Und was macht der Helfer jetzt? Das sehen wir in Vers 26. Ebenso kommt aber auch der Geist, also der Heilige Geist, unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Vorher hatte Paulus ja schon andere Hilfestellungen genannt, die der Heilige Geist uns leistet. Er vergewissert uns, dass wir jetzt schon Gottes Kinder sind, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir uns von Jesus unsere Sünden vergeben lassen, wenn Jesus unser Herr und König geworden ist. Das ist Vers 16, er vergewissert uns der Gotteskindschaft. Er hilft uns beim Beten, Vers 15, dass wir Gott ganz persönlich anrufen können, aber lieber Vater. Und er garantiert uns, dass wir in der Zukunft das große Erbe bekommen werden im Himmel, das ist Vers 23. Er gibt uns jetzt schon das Angeld, sozusagen die Empfangsberechtigung für das Erbe in der Zukunft. Und wie der Heilige Geist diese verschiedenen Dinge bei uns bewirkt, ebenso, sagt Paulus am Beginn dieses Verses, ebenso ist er schon jetzt unser wichtigster Gebetshelfer, der Heilige Geist, ein Freund und Helfer. Und was macht er? Was sagt Paulus? Er kommt unseren Schwachheiten zu Hilfe. Er ist immer da, er greift aber hier ganz besonders ein. Er begleitet uns ja immer, aber er greift in diesen Situationen ganz besonders ein. Er kommt zu Hilfe. Er tritt an unsere Seite, kann man sagen. Und das griechische Wort, was da steht, ist ein ganz langes, auffälliges Wort, syn anti lambanetai. Und das bedeutet so viel wie mithelfen, beistehen, zu Hilfe kommen. Das ist hier gemeint. Also stellen Sie sich folgendes Bild vor. Da trägt jemand eine schwere Last. Da trägt jemand eine ganz, ganz schwere Last und ein anderer und bricht darunter fast zusammen. Und ein zweiter tritt hinzu und sagt, lass mich mit anfassen, ich trage mit. Das ist das Wort, was hier steht. Und das macht der Heilige Geist. Und wie macht er es nun? Und liebe Leute, Gott teilt uns durch Paulus sehr präzise mit, worin genau diese Hilfe des Heiligen Geistes nun besteht. Und ich muss sagen, ich habe das, bevor ich diesen Text jetzt für diese Predigt nochmal studieren durfte, noch nie so deutlich verstanden, wie präzise das ist, was Paulus uns hier mitteilt. Da sagt er, was macht der Geist? Wie macht er das? Der Geist selbst, Vers 6, also höchstpersönlich, tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Und dann nochmal in Vers 27, er tritt für die Heiligen ein. Was macht der Geist konkret? Er mischt sich irgendwie in unser Gebet ein. Er tritt für uns ein. Er wird irgendwie unser Stellvertreter vor Gott. Sonst ist ja Jesus immer unser Stellvertreter. Und das werden wir in Römer 8, Vers 34, da kommen wir auch bald hin, auch noch sehen. In Römer 8, Vers 34 steht, Christus ist gestorben, ja mehr noch, er ist auch auferweckt, er ist zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Das ist Jesus. Römer 8, Vers 34. Er ist damals stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Er trug die Strafe, liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und er ist jetzt im Himmel unser Stellvertreter und bittet beim Vater für uns. Welch ein Freund ist unser Jesus, singen wir. Oh, wie hoch ist er erhöht, nämlich im Himmel. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Jesus ist der entscheidende Stellvertreter. Und dann kommt Römer 8 und das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo auch der Heilige Geist als Stellvertreter bezeichnet wird. Hochspannend. Und die Frage ist, was macht der Heilige Geist in uns? Was macht der Heilige Geist für uns? Worin vertritt er uns denn nun? Wie geschieht das? Schauen wir genau hin. Einige wollen hier den Hinweis auf die Zungenrede gefunden haben. Sie sagen, dieses unaussprechliche Seufzen, das ist die Glossolalie, und sie meinen damit ein unverständliches Aneinanderreihen von Silben und Lauten. Also er vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern. Wenn wir zu müde sind oder zu schwach oder wenn wir besonders geisterfüllt sind, dann übernimmt der Heilige Geist die Regie und dann produziert er mit unserem Mund eine besondere Gebetssprache. Einen Schwall von Lippen, unaussprechliche Seufzer. Wir wissen dann gar nicht, was mit uns passiert, aber wir fühlen uns Gott besonders nahe. Und dieses unaussprechliche Seufzen wird dann behauptet, das sei eben eine unverständliche, eine ekstatische Sprache. Das seien Laute, die kein Mensch versteht, sondern nur Gott. Ist das die Hilfe, die Gott uns schenken will? Sollen wir uns danach ausstrecken? Die Antwort lautet nein. So kann es Paulus nicht gemeint haben. So kann er es nicht gemeint haben. Warum? Beim sogenannten Zungenreden, also auch beim echten Zungenreden, das es zur Zeit von Paulus noch gab, da hörte man etwas. Da wurden Silben ausgesprochen. Und deshalb sollte es ja dann auch von anderen übersetzt werden. Aber diese Worte hier, sagt Paulus, sie sind alaletos, das heißt unaussprechlich. Das meinte eher das Gegenteil von hörbar. Das meint hier eher unausgesprochen. Das heißt, der Heilige Geist vertritt uns mit Seufzern, die man nicht hört. Das ist eigentlich gemeint. Es entstehen also auch keine Schallwellen. Das Seufzen bleibt für die Ohren stumm, weil es nicht laut ausgesprochen wird. Nur Gott versteht es, der die Herzen kennt. Aber es gibt noch ein noch deutlicheres Argument. Was Paulus hier schreibt in diesem Zusammenhang, das sagt er über alle echten Christen. Über alle echten Christen. Da sagt er, wenn du zu Jesus gehörst, dann kannst du dich darauf verlassen, dass der Heilige Geist mit unaussprechlichen Seufzern für dich eintritt. Hauptsache, du gehörst zu Jesus. Das sagt der Kontext. Von der Zungenrede aber sagt Paulus schon damals, dass nicht alle Christen diese Gabe haben, sondern nur einige. Also 1. Korinther 12, Vers 30 stellt er ja diese rhetorische Frage, reden alle in Zungen, können alle auslegen? Und die zwingende Antwort auf diese rhetorische Frage in dem Zusammenhang ist, nein, können sie nicht. Nur einige. Und damit ist die Sache doch klar. Wenn Römer 8, 26 für alle Christen gilt und das Zungenreden nur für einige damals, dann kann Römer 8, Vers 26, nicht das Zungenreden meinen. Schon damals nicht. Ist völlig klar. Noch eine ganz andere Frage ist, ob es richtiges Zungenreden heute überhaupt noch gibt. Nach meiner biblischen Erkenntnis ist das nicht der Fall, aber das können wir heute nicht weiter ausführen, darüber müssen wir ein andermal reden. Für uns ist jetzt nur eines wichtig, dieses unaussprechliche Seufzen ist kein Zungenreden, was auch immer man darunter versteht, ist keine spektakuläre Sondersprache, ganz eindeutig. Ja, aber was meint es dann? Was macht der Heilige Geist, wenn er für uns eintritt mit unaussprechlichen Seufzern? Erinnern wir uns. Was war die Not, aus der uns der Heilige Geist heraushelfen soll? Die Not war, dass wir in bestimmten Situationen nicht wissen, wofür wir beten sollen, was Gottes Wille ist. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, präzise in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes zu bitten, weil wir ihn nicht genau kennen. Und genau da setzt der Heilige Geist an. Er bewirkt in unseren Herzen dieses unausgesprochene innere Seufzen, dass sich dieses Mangels bewusst ist. Der Heilige Geist bewirkt in uns dieses Sehnen, dass sich dieses Mangels bewusst ist, dieses Sehnen, dem Willen Gottes zu entsprechen. Er bewirkt in unseren Herzen dieses unausgesprochene Verlangen, Gottes Willen gemäß zu beten. Und der Heilige Geist tritt für uns ein gegenüber dem Vater, wie Paulus sagt. Das heißt, er identifiziert sich mit diesem Seufzen, mit diesem Sehnen, das er uns vorher selbst ins Herz gegeben hat. Er vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern gegenüber dem Vater. Er stimmt darin ein, in diese uns von ihm gegebenen Seufzer. Und er trägt es vor Gott, den Vater, und er bringt unser Seufzen in eine inhaltliche Endfassung, die Gott gefällt. Das ist hier gemeint. Man könnte auch sagen, der Heilige Geist wirkt die Sehnsucht, das Seufzen in Gottes Willen zu beten, das wir in unserer Hilflosigkeit merken, und er stimmt dann in unser Seufzen an und macht aus unserem Seufzen unausgesprochene Gebete, die Gott sieht und die genau dem Willen Gottes entsprechen. Das ist gemeint. Man könnte es auch nochmal so formulieren. Der Heilige Geist ist unser Inspirator, der in unserem Herzen das Verlangen nach Gottes Willen wirkt. Der Heilige Geist ist unser Freund, der in dieses Sehnen und in dieses Seufzen einstimmt und es zu seinem Sehnen und Seufzen macht. Und der Heilige Geist ist unser Übersetzer, der dann unsere hilflose Sehnsucht so ausformuliert, dass daraus vor Gott genau die richtigen Bitten werden, die der Vater beantworten will. Über unser Bitten und Verstehen. Darf ich das nochmal sagen? Der Heilige Geist ist unser Inspirator, der uns dieses Sehnen und Seufzen gibt, dem Willen Gottes entsprechen zu wollen. Der Heilige Geist ist unser Freund, der in unser Seufzen und Sehnen einstimmt und es zu seinem macht. Und der Heilige Geist ist unser Übersetzer, der unsere hilflose Sehnsucht aufnimmt und so ausformuliert vor Gott, dem Vater, dass genau die richtigen Bitten draus werden, die dann der Vater beantworten will. Das ist offensichtlich, wenn man genau die Bedeutung der Wörter und diese Argumentation aufnimmt, hier gemeint. John MacArthur hat es so zusammengefasst. Er hat gesagt, der Heilige Geist höchstpersönlich tritt für uns ein. Er bringt unseren wirklichen Bedarf als Gebet vor Gott, den Vater. Sogar dann, wenn wir diesen Bedarf nicht mal genau erkennen oder auf unweise Art dafür bitten sollten. Er bringt unseren wirklichen Bedarf ausformuliert vor Gott, den Vater, könnte man sagen. Und Thomas Schreiner, ein anderer Neutestamentler, hat es so zusammengefasst. Er hat gesagt, der Heilige Geist nimmt unser Seufzen auf, das dem Willen Gottes entsprechen will, und präsentiert es vor Gott in einer ausformulierten Fassung. Er nimmt unser Seufzen auf und präsentiert es vor Gott in einer ausformulierten Fassung, in einer articulate version, also er bringt es in eine Endfassung. Und das Ergebnis beschreibt Schreiner dann so: Selbst in Situationen, wo Gläubige ihren wirklichen Bedarf Gott gegenüber nicht präzise benennen können, weil sie seinen Willen nicht ausreichend detailliert kennen, übersetzt der Heilige Geist ihr Seufzen und bringt es in völlige Übereinstimmung mit Gottes Willen. Das ist faszinierend, liebe Geschwister. Und damit haben wir nach der Not und dem Helfer schließlich das Ergebnis, das dabei herauskommt, und das ist drittens und letztens das Resultat. Das Resultat. Und das Resultat steht in Vers 27. Da sagt Paulus: Der aber die Herzen erforscht, der weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Also die volle Zustimmung des Vaters zum Gebet des Heiligen Geistes, darum geht's, dass dieser hier stellvertretend für uns formuliert, der Heilige Geist. Und das heißt, wir dürfen mit sicherer Erhörung rechnen. Das ist das Resultat, das ist die Quintessenz, das ist das Ergebnis. Weil der Vater und der Heilige Geist immer einer Meinung sind. Und hier sehen wir, wie praktisch sich für uns, ihr Lieben, die Wahrheit der Dreieinigkeit, der Trinität auswirkt. Theologie ist immer höchst praktisch, höchst wirkungsstark, was Gott uns offenbart in seinem Wort. Nachdem in Vers 26 ja nur der Heilige Geist gehandelt hat, kommt jetzt der Vater in den Blick. Und was sagt Paulus über den Vater? Dass er die Herzen erforscht. Das ist in der Bibel ein ganz vertrauter Ausdruck für Gott, den Vater. Er erforscht die Herzen. Zum Beispiel Jeremia 17, Vers 10. Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen. Er erforscht die Herzen. Oder David sagt zu Salomo über Gott, 1. Chronik 28, 9, diene Gott mit ganzem Herzen und williger Seele, denn der Herr sucht aller Herzen und versteht aller Gedanken. Der Herr sucht die Herzen aller und versteht die Gedanken aller. Und dann hat es David ja selbst bekannt in dem berühmten Psalm 139 in Vers 1, Herr, du erforschest mich und kennst mich. Und in Vers 23, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz, der aber die Herzen erforscht. Und wisst ihr noch, was damals Samuel gesagt hat bei der Berufung von David? Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Das Herz, der die Herzen erforscht. Und jetzt könnte man das übertragen und sagen, ein Mensch hört nur, was zu den Ohren reingeht. Der Herr aber hört ins Herz hinein. Und dort in deinem Herzen, da hört und versteht er die unausgesprochenen Seufzer, mit denen der Heilige Geist dich vertritt. So ist das gemeint. Er hört die unausgesprochenen Seufzer, mit denen der Heilige Geist dich vertritt. Und wenn Gott, der Vater, mein Herz ergründet, ich habe mich das dann mal so gefragt, als ich diese Texte studiert habe. Wenn Gott, der Vater, mein Herz ergründet, indem der Heilige Geist stellvertretend für mich betet, was sieht er da? Da sieht er einmal meine eigene Konfusion oft. Aber er sieht in meinem Herzen auch noch etwas anderes. Er sieht, was sagt Paulus hier, das Trachten des Geistes. Er sieht, was der Geist denkt in mir. Er sieht, was der Heilige Geist will, wie der Heilige Geist meine Konfusion in Gebete umsetzt. Er sieht das Übersetzungsergebnis des Heiligen Geistes in der Endredaktion. Das sieht er, das Übersetzungsergebnis des Heiligen Geistes in der Endredaktion. Und der Vater weiß, was der Heilige Geist beabsichtigt. Der Vater weiß, wonach mein Stellvertreter betend in meinem Herzen für mich strebt. Und wenn hier steht, Gott weiß, er weiß, was das Trachten des Geistes ist, der Vater weiß das, dann ist das nicht neutral gemeint, sondern zustimmend. Also von daher können Sie das da über dieses Weiß gerne in Ihrer, auf Ihrem Zettel zuschreiben, der Vater befürwortet, was das Trachten des Geistes ist. So ist das inhaltlich gemeint. Er weiß es, er stimmt dem zu. Er befürwortet das. Der Vater ist damit einverstanden. Gott, der Vater, identifiziert sich mit dem Trachten Gottes des Heiligen Geistes. Das ist hier gemeint. Und ihr Lieben, das ist großartig für uns. Und dann im letzten Satz dieses kostbaren kleinen Textes. Da nennt Paulus noch einmal den Grund, warum der Vater die Ziele und die Bitten des Heiligen Geistes voll mitträgt. Da heißt es, denn er, der Heilige Geist, tritt so für die Heiligen ein, wie es Gottes Willen entspricht. Das ist kostbar. Der Heilige Geist tritt so für uns, die Heiligen, also die Gläubigen, ein, wie es Gottes Willen entspricht. Das heißt, der Heilige Geist übersetzt unser Seufzen so, dass es hundertprozentig mit dem Willen des Vaters übereinstimmt. Der Vater und der Heilige Geist sind immer derselben Meinung, weil sie ja gemeinsam Gott sind mit dem Sohn. Und so übersetzt der Heilige Geist unser Seufzen, dass es hundertprozentig mit dem Willen des Vaters übereinstimmt. Und mehr noch bedeutet dieser Satz, es entspricht voll dem Willen des Vaters. Der Geist tritt für die Heiligen ein, gemäß dem Willen Gottes. Es entspricht dem Willen des Vaters, dass der Heilige Geist für uns eintritt. Das heißt, der Vater hat dem Heiligen Geist gesagt, du tritt für den Nestvogel ein. Bring seine unausgesprochenen Seufzer zum Ziel. Der Vater beauftragt den Heiligen Geist, zu unseren Gunsten zu beten. Und zwar so zu beten, dass es im Himmel Gehör findet vor Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Und was folgt daraus? Was ist das Resultat? Ich sage es nochmal.
dass alle diese stellvertretenden Bitten des Heiligen Geistes mit hundertprozentiger Sicherheit erhört werden. Was für ein Geschenk, ihr Lieben. Es ist sehr bewegend, diese Verse zu lesen. Die Bitten des Heiligen Geistes beantwortet der Vater immer mit Ja. Mit Ja. Weil gewährleistet ist, dass der Heilige Geist immer mit dem Willen des Vaters übereinstimmt. Bei unseren sonstigen normalen Gebeten ist das ja etwas anderes. Ganz klar, auch wir könnten nicht ohne den Heiligen Geist normal beten. 1. Korinther 12,3. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Das heißt, auch unsere normalen Gebete sind auf den Heiligen Geist angewiesen. Wenn ein Christ betet, geschieht das immer unter lebhaftester Unterstützung und Beteiligung des Heiligen Geistes. Beim Nichtchristen ist das anders. Der kann zwar auch so eine Art Gebet machen, aber der gehört noch nicht zu Gottes Familie. Auch ein Nichtchrist, auch ein Heide kann Gott anrufen, aber er tut das aus einer völlig anderen Position heraus als der Jünger Jesu. Ich darf das mit einem Vergleich sagen. Ein Kind Gottes kann den Vater jederzeit unter seiner Handy- und Privatnummer anrufen. Und ein Nichtchrist muss immer über das offizielle Büro und das Festnetz gehen. Das ist der Unterschied, übertragen. Das ist der Unterschied. Nur als Kinder haben wir jederzeit direkten Zugang zum Vater im Himmel. Nur als Kinder. Hebräer 4, das ist ein Vorrecht. Und je mehr Gottes Wort uns prägt, umso gründlicher werden unsere Gebete von Gottes Sicht geprägt sein, ist doch klar. Das ist wieder Johannes 15, Vers 7. Und doch wissen wir selbst als Kinder oft nicht, ob unsere Gebete von Gott so erhört werden, wie wir das behoffen und beabsichtigen. Wir wissen es oft nicht. Und deshalb fügen wir eben oft hinzu, wenn du willst. Herr, wenn du willst, lass mich die Prüfung bestehen. Es kann auch sein, dass Gott will, dass ich durchfliege aus irgendwelchen Gründen. Aber wenn du willst, lass mich die Prüfung bestehen. Oder lass mich in Mathe lieber 12 Punkte statt 2 Punkte schreiben. Herr, wenn du willst, dass der Gottesdienst morgen gut besucht ist, dann lass es geschehen. Aber vielleicht willst du ja auch, dass wir vor leeren Bänken Gottesdienst feiern aus irgendeinem Grund. Wenn du willst. Herr, wenn du willst, dass das Treffen mit XY morgen zustande kommt, dann lass es zustande kommen. Ich denke, es ist gut für XY. Wenn du willst. Und sogar, obwohl es dazu eine klare göttliche Willenserklärung gibt, wenn du willst, ob der Freund, für den ich so lange bete, sich bekehren wird, bitte, 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 Herr, lass ihn sich bekehren, ja. Aber selbst da wissen wir nicht hundertprozentig, ob es geschehen wird. Versteht ihr? Wir wissen, dass der Herr alles zu unserem Besten ausgehen lassen wird, Vers 28. Das wissen wir mit Sicherheit. Darüber werden wir dann nächsten Sonntag miteinander Gott loben können. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist dann Vers 28. Aber manche Rätsel werden sich, liebe Leute, erst im Himmel lösen. Das ist so. Und manchmal werden wir schon in diesem Leben sehen können, warum der Herr bestimmte Bitten anders erhört hat, als wir uns das vorgestellt haben. Ich muss dabei an das denken, was ein Kollege mal im Rückblick erzählt hat, wie er als junger Kerl, als er so richtig angefangen hat, intensiv zu beten, unbedingt für ein bestimmtes Mädchen gebetet hätte, dass er unbedingt zur Freundin und dann zur Frau haben wollte. Und Gott hat es ihm nicht gegeben. Und dann hat er sie Jahrzehnte später wiedergesehen. Und da hat er Gott von Herzen gedankt, dass es damals nicht geklappt hatte. Also manchmal erfahren wir das auch schon diesseits des Himmels, warum Gott bestimmte Bitten anders erhört hat. Er war voller Dank und Freude darüber. Aber nicht immer löst es sich so auf. Manche Dinge werden sich erst im Himmel lösen. Wir wissen nicht immer, wie wir beten sollen. Umso größer, ihr Lieben, ist die Sicherheit und die Ermutigung, die Gott uns mit diesem Vers Römer 8, 26 und 27 schenkt. Der Geist kommt unseren Schwachheiten zu Hilfe. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie es gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen, der die Herzen erforscht, weiß, und wir können sagen, befürwortet, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Und wenn du unsicher bist und nicht weißt, was das richtige Gebet in dieser Situation ist, du kannst dich auf deinen Gebetsstellvertreter zu 100% verlassen. Der Heilige Geist tritt für dich ein. Er ist dein Inspirator, der dir dieses Sehnen schenkt, mit dem Willen Gottes immer deckungsgleicher zu werden. Er ist dein Freund, der in dieses Sehnen, dieses Seufzen, dieses unausgesprochene Seufzen deines Herzens einstimmt und es zu seinem macht. Und er ist der Übersetzer, der daraus die perfekte Endfassung macht, die Gott dann als perfektes Bittgebet vorlegt, dem Vater im Himmel, und die mit Sicherheit vom Vater mit Ja beantwortet wird. Ihr Lieben, darin liegt eine ganz, ganz starke Ermutigung für uns. Ein ganz, ganz großer Trost. Und ich muss sagen, es ist erstaunlich, da muss ich viel drüber nachdenken, was für einen gründlichen Einblick der allmächtige Gott uns hier gibt, sogar in die Kommunikation innerhalb der Trinität. Ja, sogar wie Gott mit sich selbst kommuniziert, wird uns dargelegt. Also Gott sagt nicht, Kinder, wir machen das mal in der Dreieinigkeit unter uns ab, das hat euch nicht zu interessieren. Könnte Gott ja auch sagen. Aber nein, er teilt es uns mit. Wir bekommen diese detaillierten Informationen und deswegen gehört es zur Ehre, zur Verehrung Gottes, dass wir das gründlich studieren. Wir sind so gewürdigt, ihr Lieben, diese Informationen zu bekommen. Es ist unvorstellbar. Und wir wären hochmütig und grob und undankbar und ignorant, wenn wir sagen, na ja, wird schon irgendeine Bedeutung haben. Der Herr schenkt uns das. Das ist eine solche Ehre. Und warum? Warum schenkt er uns das? Warum kommuniziert Gott? Warum gibt er uns so viele Details? Weil er die Gemeinschaft mit uns stärken will. Mit dir und mir. Weil Gott nicht nur innerhalb der Dreieinigkeit in Gemeinschaft lebt. Gott lebt in Gemeinschaft mit sich selbst. Der Vater mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Sondern weil er uns auch in diese Gemeinschaft der Dreieinigkeit immer mehr und immer tiefer hineinnehmen will. Das ist ja das große Thema von Johannes 17. Und wisst ihr, ein wichtiger Punkt von Gemeinschaft, vergesst das bitte nie. Ein wichtiger Punkt von Gemeinschaft ist, dass wir voneinander wissen, dass wir aneinander teilnehmen, dass wir miteinander kommunizieren. Das gilt für jede Ehe, für jede Familie und für jede Gemeinde. Aneinander teilnehmen, sich füreinander interessieren, sich übereinander informieren. Das ist innige Gemeinschaft. Und das hat der Herr Jesus in Johannes 15, Vers 15 auch als das Kennzeichen der Freundschaft zwischen ihm und uns beschrieben. Er lässt uns wissen. Da sagt er in Johannes 15, Vers 15, ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, ist nicht informiert. Keine Kommunikation. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Warum? Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Versteht ihr? Das ist das Geheimnis der Kommunikation, des Teilhabens und des Teilgebens. Und so werden wir immer mehr in die Gemeinschaft hineinwachsen. Und darum sind diese Verse, ihr Lieben, die wir heute studieren durften, wieder so besonders kostbar. Weil Gott, der Vater und der dreieinige Gott uns hier so viel über sich preisgibt und offenbart. Und weil der Vater uns hier verspricht, dass es uns nicht so gehen wird wie den Piloten, die in Indonesien abgestürzt sind, wo plötzlich die Funkverbindung weg war. Ja, auch wir müssen bei unserer Glaubensreise manchmal durch ziemlich dichten Nebel fliegen. Das weiß jeder. Wir leben im Glauben und noch nicht im Schauen. Und es gibt Situationen, wo ihr nicht mehr wisst, was ihr beten sollt, wie sich's gebührt. Das ist die Not. Aber größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Gott verspricht dir, die Kommunikation wird nicht abreißen. Der Funkverkehr wird nicht abbrechen. Du musst keine Angst haben. Du musst auch vor solchen Situationen, wo du nicht weißt, was du beten sollst, keine Angst haben. Ganz im Gegenteil. Das sind manchmal die besten Situationen. Denn ich habe dir diesen ganz besonderen Helfer an die Seite gestellt. Und der Helfer, der Heilige Geist, der wird punktgenau, der wird zielsicher für dich eintreten. Der wird perfekt bearbeitete Endfassung der Gebete beim Vater im Himmel abliefern. Und das Resultat ist sicher. Es ist immer ein Ja des Vaters. Bleibt eine allerletzte Frage am Schluss zu klären. Martin Lloyd-Jones hat darauf hingewiesen. Nachdem er diese beiden Verse ausgelegt hat, eine typische Frage für Martin Lloyd-Jones, aber sie ist sehr berechtigt. Er sagt, wenn der Heilige Geist die Sache sowieso am besten für uns erledigen kann, als derjenige, der für uns eintritt mit unausgesprochenen Seufzern, ja, sollten wir dem Heiligen Geist dann unser Beten nicht völlig überlassen und uns nur noch auf das Seufzen beschränken und unser eigenes, ausdrückliches, eigenständiges Beten weitgehend einstellen? Sollten wir das nicht dann machen? Überlassen wir es ganz dem Heiligen Geist. Aber Martin Lloyd-Jones gibt selbst die Antwort auf seine Frage. Warum sollen wir trotzdem auch die anderen Gebete weiter beten? Weil Gott uns glasklar und wiederholt dazu auffordert. Weil er es sagt. Weil er es will. Und weil der Herr auch auf unsere Gebete, also auch auf die ausgesprochenen Gebete, eine ganz, ganz große Verheißung gelegt hat. Bittet, so wird euch gegeben. Matthäus 7, sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und noch ein Grund, warum wir auch selber beten sollen. und es nicht nur diesem genialen Stellvertreter überlassen sollen, weil wir dadurch unseren Herrn persönlich immer besser kennenlernen und in der Gemeinschaft mit ihm immer mehr wachsen. Und ihr Lieben, lasst uns das festhalten zum Schluss. Unser Gott ist ein unendlich reicher Gott, ein lebendiger Gott, der auch die Beziehung zu seinen Kindern vielseitig gestaltet, vielseitig. Einerseits fordert er uns auf, selbst zu beten. Er lehrt uns die Grundprinzipien des Gebets, zum Beispiel im Vaterunser. Er zeigt uns in seinem Wort Gebete etwa von Paulus, an denen wir unser Gebet orientieren können. Er gibt uns mit dem Psalm ein ganzes Gebetbuch an die Hand, in das wir einstimmen dürfen. Das ist das eine. Er fordert uns auf und lehrt uns selber zu beten. Und andererseits hat unser Herr zugleich für solche Situationen vorgesorgt, wie wir sie heute in Römer 8, Vers 26 gefunden haben, wenn wir wirklich nicht wissen, was wir beten sollen. Und er hat uns diesen wunderbaren Helfer an die Seite gestellt, der uns dieses Seufzen schenkt, dieses Seufzen mitseufzt und es dann in vollendeter Endfassung vor den Vater trägt. Und alles, ihr Lieben, alles soll letztlich dazu dienen, dass wir immer mehr verändert werden in das Bild Jesu Christi. Dass wir unseren Herrn immer mehr ehren, ihm dienen, ihm immer mehr lieben. Und dass wir sicher am Ziel ankommen. Denn das ist ja immer noch die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes. Und das wird sie auch immer bleiben. Dass er Jesus groß macht. Und dass er unseren Blick fest auf den Herrn Jesus richtet und an ihn bindet. Und so bekräftigt es auch das Lied über die Dreieinigkeit, mit dem ich jetzt schließe. Mein Schöpfer steht mir bei. Mein Schöpfer steht mir bei. Und da heißt es dann in der dritten Strophe über den Heiligen Geist. Mein Tröster gibt mir Kraft, wenn sich Versuchung zeigt. Regiere meinen Geist, wenn er zur Welt sich neigt. Lehr mich den Sohn erkennen, ihn meinen Herrn nennen, sein Gnadenwort verstehen, auf seinen Wegen gehen. Du bist's, der alles Gute schafft. Mein Tröster, gib mir Kraft. Allmächtiger Gott, dafür danken wir dir, dass du dich selbst, dein Herz, deine eigene Gemeinschaft, in der du mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist lebst, so öffnest durch dein Wort. Und danke, dass du Vorsorge getroffen hast für die Situationen, die es noch so oft bei uns gibt, Herr, wo wir einfach nicht wissen, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt. Danke, dass du unser Seufzen aufnimmst, Herr. Und dass du durch den Heiligen Geist es zu einem perfekten Ergebnis führst. Herr, und du weißt, an welchen Punkten jeder von uns solche ungeklärten Fragen hat. Gib doch, dass wir ganz neu ermutigt sind und dir ganz neu vertrauen können. Du führst alles zum guten Ziel. Und wir wollen dich ehren und anbeten und dir dafür danken, dass du so umfassend für uns sorgst. Und dass du uns so tief in die Gemeinschaft mit dir hineinziehst. Danke dafür. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger, Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck, Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.